Moin, mein Name ist Nico Backspin und das ist der Backspin Stammtisch. Bei mir ist, welche Überraschung, Kevin Backspin. Moin.
Moin, na, wie ist die Lage?
Montagmorgen, Messi Hairlook ist still on fleek, wie ich sehe. Du dehnst dich ein bisschen, es ist Montagmorgen 10 Uhr, wir haben wieder einen Tick zu spät angefangen. Hast du wieder länger im Bett verbracht oder hat dich die Deutschrap-Szene so gefesselt, dass du noch eine extra Runde brauchtest?
Ein Mix aus allem, würde ich mal behaupten. Kennst du das nicht? Das ist wie erste Stunde. Letzte Woche hatten wir den Vergleich mit Hausaufgaben in der Schule im Bus machen. Das ist aber wie, weißt du, du hast morgens als erstes den Podcast zu tun, das ist wie erste Stunde Sport. Und du weißt, du hast sie draußen oder so. Weißt du, nicht in der Halle, sondern auf der Tatanbahn, da kann man auch mal um 10 nach 8 anschlendern.
Und so, liebe Leute, ist das Verhältnis von Kevin Backspin zu diesem Format, das ihr hoffentlich alle sehr gerne und sehr freudig hört. Für ihn
und
ist
zu seinem Vorgesetzten.
So, ja, genau. Für ihn ist das mehr so Sport erste Stunde gerade. Ich freue mich sehr drauf, hier mit dir unterwegs zu sein. Hab richtig Lust auf die Folge, weil es auch inhaltlich so es ist vielseitig dieses Mal, muss ich sagen, was wir uns hier so zusammengeschrieben haben. Und die Redaktion, Nuri ist heute mit so ein bisschen im Hintergrund dabei, der passt ein bisschen auf uns auf, sorgt dann dafür, dass die schönen Sachen zusammengestellt werden. Aber insgesamt das Wochenende war also rein interessantes Konsumwochenende, ne? Oder gab es irgendwelche besonderen Aufreger, die wieder für Empörungswellen gesorgt haben, die ich verpasst habe?
Boah, ich weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwie krass Empörung gab. Ich glaube, es gab so ein bisschen Wirbel rund um das neue Shirin-Video, aber jetzt auch nicht wirklich doll.
Keine Ahnung,
ich habe einfach ein schönes Wochenende verbracht, ehrlich gesagt.
Ja, genau, das gehört ja dazu. Das ist ja Grund der Frage. Inwiefern, wenn man einfach mal Wochenende hat, diese Sachen so reinstrahlen und was man wirklich mitkriegt. Und man muss ja auch sagen, wir haben auch eine verschiedenste WhatsApp-Gruppen, eine riesengroße, wo dann auch immer brandheiß diskutiert wird, was so los ist. Und wenn dann da auch selbst dort die Diskussionen relativ schnell abebben oder nicht ganz, dann merkst du immer, okay, es ist jetzt nicht ganz so viel gewesen. Ich kann mich dann doch.
Ja, es war ziemlich ruhig dieses Wochenende, ne?
Ja. Ich habe eine schöne Sache gemacht. Ich habe das eben schon im Vorgespräch ein bisschen erzählt. Ich habe den Dachboden aufgeräumt. Also so, zumindest habe ich angefangen. Das ist eine lange Aufgabe. Bin auf Konsolen aller Arten gestoßen. Ich glaube, ich habe allein 3 Xbox 360 ist mir aufgefallen und ich habe keine Ahnung, warum.
Warum?
Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, das hat irgendwas noch mit Cracken zu tun oder so. Auf jeden Fall habe ich alles Mögliche da oben gefunden und unter anderem, und das hat mich sehr gefreut, also neben kiloweise CD-Kisten, von denen ich immer noch nicht genau weiß, ob man sie überhaupt noch braucht, aber ich sie einfach mal ins Büro schleppen werde, damit Leute, schöne Grüße Nuri, wenn sie nochmal wieder hier sind, sie nochmal sortieren können, damit wir mal gucken können, was da drin ist. Aber was mich sehr gefreut hat, ich habe Tapes gefunden.
Oha. Und damit,
ja, ich habe also erstmal alle Eimsbusch-Tapes,
so Eimsbusch Stylie und so.
Ja, von 1 bis Eimsbusch, Eimsbusch Stylie ist ja eine Maxi gewesen, ne?
Aber, ja, okay.
Das Dynamite Deluxe Demo zum Beispiel ist ja Eimsbusch Tape Nummer 1. Ja. Und Laboom und sowas alles. Die habe ich da oben gefunden, war sehr glücklich darüber. Und das hat mich fast noch mehr gefreut, so Tony Touch Mixtapes. So Best of DJ Premier, Best of Method Man und so. Richtig, die 90er haben angerufen und wollen ihre Tapes wieder haben.
So habe ich mich gefühlt, als Zino mir John Bello Story 1 geschenkt hat.
Oh.
Aber nicht auf Tape halt.
Ja. Ich weiß noch, CDs war irgendwie dann, das war schon geil. Oh, da gibt es noch was anderes, was ich erzählen muss.
Aber ich finde CDs mittlerweile richtig nutzlos.
Aber
ich
die
bin so einer.
Ja, voll. Braucht man eigentlich noch nicht. Die ich da mitgebracht habe, ich glaube, die will ich auch nur hier ins Archiv tun und dann müssen wir mal sortieren, was wir davon wirklich gebrauchen können, so, weil das schon Hip-Hop, also ich meine, da sind Hip-Hop-CDs sind Anfang der 90er drin, da wird schon ein bisschen was Spannendes dabei sein. Ich glaube, da ist auch Hin zur Sonne dazwischen. Ich weiß gar nicht,
oh,
ob ich
geil. Da habe ich mich immer geärgert, dass ich mir die damals nicht bestellt habe.
Ja, wenn ich so die hier
dumm,
einfach ins CD-Regal tue.
Ja, ich war noch so auf fatrap.com unterwegs und habe mir da alles runtergeladen, weil ich so dumm war. Weil ich
ist das schon verjährt, Kevin? Ist das schon verjährt?
Ja, 10 Jahre her.
Sehr gut. aber ich stelle mir gerade die Frage, ob ich die CD hier überhaupt reinstellen dürfte oder ob die dann irgendwann weg ist.
Vielleicht borge ich sie mal.
Ja, genau. So wie einiges
dann weißt du ja, wo sie ist, wenn du dich dann 5 Jahre später fragst, wo die ist.
Ja.
Dieses Wochenende hätte ich eigentlich auch Besuch bekommen. Das war eigentlich von langer Hand geplant von einem Kumpel, der in Hamburg, glaube ich, einen Gasttätowierer gemacht hätte. Und der hat nämlich auch noch vom Bordstein bis zur Skyline auf Tape. Richtig krass.
Geil.
Ja.
Ich glaube, würde ich
ihm auch gerne mal stibitzen.
Immer ausleihen. Und dann eBay Kleinanzeigen, gib ihm.
Ja, ja. Ich habe mittlerweile, verleihst du noch Dinge? Ich mach das nicht mehr. Also das müssen schon meine Ängste sein. Dann, ja, aber ich krieg nie das wieder. Ich habe schon so viele Sachen verloren. Klamotten, Bücher, Musik, alles Mögliche, Werkzeug. Ich krieg nichts wieder.
Ich glaube, ich verleihe gar nicht. Also zu Hause gibt es auch, nee, da sowieso nicht eigentlich, aber im Büro merke ich, leihen sich Leute immer Dinge, denn in besagter Dachboden-Hustle-Aktion habe ich auch die Bohrmaschine gesucht, ach nee, die habe ich gesucht, weil ich den Fernseher an die Wand anbringen wollte und dann habe ich mich gewundert, wo ist denn unsere fucking Bohrmaschine? So, und ich habe sie, bisher ist sie noch nicht aufgetaucht, ich habe auch in die Gruppe gerufen.
Fallen mir direkt ein paar Kandidaten ein.
Ja, von 10 Leuten hat einer geantwortet oder eine genau genommen, die sich gehört auch erwähnt hat, dass sie nicht hat und die anderen schweigen. Das heißt, Leute aus dem Team, ich habe euch im Auge, irgendeiner hat meine Bohrmaschine. Ich brauche meine Bohrmaschine, verdammte Scheiße. Aber was ich noch erzählen wollte, letzte Anekdote von meinem Wochenende, ich habe etwas gefunden, was ich fast noch geiler fand als meine Tapes. Denn die Tapes sind Tony Touch oder so oder I'm Swish Tapes, alles Official Releases. Ich habe, und ich bin ein riesengroßer Fan davon, selbstgemachte Minidiscs gefunden.
Ach du Scheiße. So Mini, also wirklich Minidisc.
Richtig,
ne?
Minidisc. Ich bin auch einer von denen, die Minidisc, also auf jeden Fall, ich bin sehr traurig, dass es das nicht geschafft hat über eine Zeit. Weil das einfach, ich liebe Tape-Kultur, ich komme aus der Tape-Kultur, ich habe auch schon immer Tapes selber gebastelt, mir selber zusammengestellt und so. Und da war Minidisker denn die einfach die viel, viel geilere Variante. Und die habe ich alle gefunden. Das ist so ein ganzer großer Stapel von mir selbst zusammengestellten Mixtapes auf Minidisc, Alter. Ich bin schon kurz davor, den anzuschließen, nochmal zu hören, was ich mir dann da so zusammengestellt habe.
Ich habe auch noch so eine Mappe so zu Hause. Also bei meinen Eltern habe ich die letzten Mal gesehen, als ich Weihnachten oder so zu Hause war oder dazwischen. Ich weiß nicht, wann kam Corona. War auf jeden Fall diese Mappe, wo man so selbstgebrannte CDs reinschieben konnte, so fürs Auto. Und die ist randvoll, so mit 80, 90 CDs, so mit Alben, aber halt auch so Compilations, die ich mir zusammengestellt habe. Und da sind teilweise die wildesten Sachen mit drauf. So.
Ey, und eigentlich wäre das eine These von mir, ich erzähle sie jetzt schon mal kurz, vielleicht nehme ich die offiziell nochmal mit. Nuri, wenn du das hier hörst, ne, schreib sie mit auf, denn ich finde sie sehr gut, aber es ist nicht meine offizielle These heute. Ich sage, Spotify und Co. haben die Liebe für Musik ein Stück weit zerstört. Ich muss das noch weiter umformulieren, denn ich merke einfach, dass diese Minidisc-Kultur, die ich damals hatte, diese Liebe, sich was zusammenzustellen und so 20 Songs und du machst dann im Prinzip ja auch eine Playlist draus. Das ist alles so ein bisschen verloren gegangen. Also mich würde mal interessieren, wie viele Leute wirklich sich individuell die Mühe machen, heute bei Spotify sich noch Playlisten zusammenzustellen, um sie vielleicht für sich oder auch für andere zu nutzen. So, das ist außer ein vielleicht relativ liebloses Aneinandergeklatsche von Songs hintereinander, so richtig mit Bedacht und so. Ich glaube nicht.
Ja, das stimmt schon. Man skippt halt auch viel mehr, ne? Also früher war es ein richtiger Akt, sich die richtigen Songs zusammenzusuchen und dann haben auf den Rohlink nur so immer so 20 Songs gepasst. Wenn man ein Autoradio hatte, das MP3 gelesen hat, dann konnte man da richtig drauf ballern, aber so eine normale Audio-CD, das waren immer so rund um die 20 Songs, da musste man auch wirtschaften. Also ich musste immer so richtig hin und her überlegen, ah, nehme ich den jetzt mit drauf?
Ja.
Den hatte ich schon auf der letzten drauf, okay, dann nehmen wir den runter, dafür dann den neuen.
Und ich muss sagen, da steckt auch so ein bisschen von der eine Prise von dem drin, worum es mir in meiner These heute geht. Und ich würde sagen, damit kommen wir zur ersten Kategorie, oder? Gibt es noch irgendwas? Oder ist noch irgendwas?
Ich habe noch zwei Nachträge.
Okay, leg los.
Einmal, wir haben uns ja letzte Woche über The Game unterhalten und da habe ich mich gefragt, ob Dr. Dre nicht Dreams produziert habe.
Oh, Hausaufgaben mitgebracht, quasi hast du quasi die Korrekturen mitgebracht hier.
Ja, ich habe eine extra Runde gedreht und er hat es natürlich nicht produziert, da wurde ich sehr klugscheißerig bei YouTube darauf hingewiesen. Nein, er hat es nicht produziert, das hat natürlich Kanye gemacht, aber Dr. Dre hat es gemixt und war executive Producer beim ganzen Album. Das heißt, der ursprüngliche Gedanke dieser Äußerung, dass Dr. Dre es gehört haben müsste, dass The Game Rap, dass The Chronic 2001 erschienen ist.
Nicht The Chronic, The Chronic ist 94. Du redest dich gerade im Kopf und Kragen.
2001. Genau.
Da muss ich kurz eingreifen.
Ja, natürlich, dass 2001, nicht 2001 erschienen ist, das hätte Dre natürlich hören und merken können.
Und zweiter Einschub?
Da wollte ich auf ein paar Nachrichten eingehen, die wir bekommen haben, weil wir jetzt, wo wir Video machen morgens im Podcast, kriegen wir Highlights vor das YouTube-Video. So, und wir teasen so ein bisschen, was in diesem Video passiert. Da wollte ich einfach mal unsere kleine Stammtisch-Community fragen, ob die das gut finden, dass wir es machen. Und auch vor dem Podcast, also im Audio, das haben wir letzte Woche ausprobiert bei Spotify. Ich glaube, diese Woche lassen wir es wieder weg. Vielleicht finden die das ja gut als Intro. Vielleicht nervt es sie auch einfach nur. Das würde mich mal interessieren.
Ach so,
dass
da,
wir so
ja.
Die Highlights
ja, ja.
Vorwegschneiden.
Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen noch das ist noch so ein bisschen ein Finden aus den verschiedenen Formaten und den Gewohnheiten, denn natürlich arbeitet man in einem Podcast anders, wir sitzen auf Video, da muss man wieder überlegen, wie das funktioniert. Ich glaube, da wird es keine Heillösung geben, aber wir sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Das gab ja selbst intern ein bisschen Diskussion darüber, wie viele Statements wir vorne teasen. So, ne? Aber schöne Grüße ans Produktionsteam, Videoproduktionsteam. Danke erstmal dafür, dass sie das Ganze jetzt zusammenschneiden. Und ihr könnt ja da draußen, wie Kevin schon gesagt hat, ein bisschen mit einwirken, gebt uns Feedback, schreibt in den Kommentaren, was ihr denkt, was ihr fühlt. Und jetzt versuche ich die zweite Überleitung zu machen, wenn du nichts mehr hast. Schickt uns eure Thesen. Wir haben welche. Die zeigen wir euch jetzt. Wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen dazu aufgerufen, dass ihr auch proaktiv mit einwirken sollt und uns eure Thesen mitschicken sollt und meint, was worüber wir vielleicht sprechen sollten. Kevin, das hat bei dir dazu geführt, dass du quasi einen Mix aus einer eigenen These und einem Einwurf eines Zuhörers oder Zuschauers gebaut hast, oder?
Ja, genau. Wir haben nämlich in den YouTube-Kommentaren eine ganz interessante These geschickt bekommen, wie ich finde. Und zwar besagt die These, dass die neue Generation oder die neueren Generationen an Rapper und Rapperinnen immer besser sind, objektiv gesehen, als die älteren Generationen, weil sie von ihrem Knowledge quasi lernen. Also ein Rapper von heute muss nicht die Kämpfe kämpfen, die zum Beispiel Tony L, Torch, Kool Savas, Savvy Deluxe, was weiß ich, damals gekämpft haben und können sich an ihren Techniken und so weiter bedienen, weil sie natürlich deren, was weiß ich, Flow-Patterns studieren können. Und das merkt man ja auch immer wieder daran, ne? Wenn man sich Casper 2008 oder so angehört hat, dann hört man da eine ganze Menge von aus den Staaten, aber auch von Savage. Das heißt, man kann sich an denen orientieren und daraus sein eigenes Ding machen und de facto besser werden. So, das finde ich eigentlich ganz interessant und ich habe mir dann gedacht, weil ich glaube, da habe ich mit dir auch schon mal drüber gesprochen, dass wenn du wirklich ein Rapper für die Geschichtsbücher werden willst, dann musst du quasi einmal durch die alte Schule gehen und auch mal rappen und nicht direkt anfangen mit Autotune und dass der Drip und Co., sondern du musst ein paar Dinge verinnerlicht haben, um zu wissen, für was machst du das hier eigentlich, was ist das für eine Kultur, an der du dich hier gerade bedienst und warum machst du das? Und ich glaube, wenn diese Parameter stimmen, dann hast du das Zeug dafür. Da erinnere mich, wenn man sich gerade mal an den Größen von heute orientiert, dann sehe ich da zum Beispiel UFO, ne, der früher gesprüht hat und auch Boom Bap mäßig am Start war bei Hoodridge, Rin, der auf der Genesis EP noch gerappt hat und sich an seinen Vorbildern wie zum Beispiel 50 Cent orientiert hat, der jetzt noch auf Mixtape-Outros über Luckmann rappt und sagt, dass er der Größte ist. Solche Sachen, so El Guni, Juicy Gay, auch die Generation, ne, die man auch vielleicht mal als Head ein bisschen belächeln könnte, die droppen unter alter Egos ihre Boom-Bap-Tracks auf Soundcloud, vielleicht auch mit einem lachenden Auge, aber sie tun's. So, weil sie sich da schon mit befasst haben, weil sie auch dingen, weil sie sich mit der Kultur beschäftigt haben, in der sie zugegen sind.
Und ich glaube, die These damit aber nochmal auf einen Punkt, bitte.
Wenn du ein Rapper für die Geschichtsbücher werden willst, musst du durch die alte Schule gehen.
Damit die Leute nochmal hören und verstehen, worum es geht. Denn es ist ziemlich umfangreich und ich glaube auch, dass das dazugehört. So. Ich weiß aber nicht, ob das manchmal bewusst oder unbewusst oder vielleicht auch eine gewisse durch Abgrenzung zu einer Verleugnung führt. Aber ich unterstütze die ganz genauso, denn ohne das, wo es herkommt und ohne den Einfluss, den du daraus für dich ziehst, kannst du gar nicht so einen Impact innerhalb dieses Genres haben. Szene klingt da so ein bisschen, aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Also ich glaube nicht, dass es funktionieren könnte, wenn du, also auch wenn du dich zurückbesinnst, dass jeder große Künstler immer, also aus Hip-Hop heraus, immer sich auch auf die bezogen hat, die vor ihm gewesen sind, die ihm zu dem gemacht haben, was er ist. So, ich würde mich mal interessieren, wie das so bei, keine Ahnung, wenn wir in Deutschland gucken, bei den aktuell großen Namen, so den Superstars der jüngsten Generation. Mero, wo hat der sich seine Legacy geholt? Aber auch UFO, was ist sein Einfluss? Bones MC, da weiß man es ja so ein kleines bisschen.
Ja, Bones ist ja zum Beispiel großer Verfechter der Westküste, glaube ich.
Ja.
Ja. UFO hat ja damals auch schon sehr viel, also da weiß man ja, dass er sich am klassischen Rap orientiert hat.
So. Vielleicht liegt es aber auch daran, oder ist dann auch die Erkenntnis, die schon ja auch wiederum früh in der deutschen Geschichte passiert ist, wenn es dann Künstler gibt, die von außen kommen und die von dem Ganzen gar nicht so viel Ahnung haben, aber auch machen und vielleicht auch ganz gut rappen können und damit dann aber auch einen guten Pop-Rap-Song machen und gemacht haben und auch heute trotzdem nicht die gleiche Reputation bekommen und damit dann auch nicht Legacy aufbauen können innerhalb des Subgenres. So, also ich glaube, die These ist gut. Ich glaube, das unterstützt das.
Ja, also ich habe das schon. Das ist ja auch so für die Geschichtsbücher, das ist ja auch etwas Langlebigkeit. So. Also klar, zum Beispiel Mero ist gerade am Start und er macht das auch krass gut, muss man mal so sagen. Es ist nicht meine Mucke, aber er macht es sehr, sehr, sehr gut. Und das Ding ist er aber noch in 20 Jahren am Start? Hat er da überhaupt Bock drauf? Will er dann noch, vielleicht hat er als Ziel, Stadien zu füllen? So, ich habe ihn bislang nicht als so den Live-Rapper wahrgenommen, sondern eher so als jemand für die YouTube-Trends. Aber ja, wenn ihm das wichtig ist, dieses ganze Game, dass er live rappen kann, dass er etwas für die Bücher halt macht, für die Geschichtsbücher und nicht nur mal 2-3 Wochen ein Trend gewesen zu sein, da lassen sich auch zig andere Beispiele nennen, dann wird er noch zulegen müssen, glaube ich, was das angeht.
Meine These, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, geht ja im Prinzip die gleiche Straße runter, nur aus einer anderen Sicht. Denn da vielleicht kurz ausgeholt, wir haben jetzt am Wochenende ein sehr lustiges Experiment gehabt, nenne ich es mal. Wir haben bei Instagram Live eine 5-stündige Show gehabt. Genau genommen hat Falk Schacht 5 Stunden lang den Livestream geführt, hat Shook Ones Part 2 Instrumental im Gepäck gehabt und hat sich mit Deutschrap unterhalten, getroffen und hat quasi die 25 Jahre The Infamous gefeiert.
Das war wild.
Ja, so wirklich. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, zuzugucken. Ich war auch sehr, sehr viel dabei und habe ein bisschen zugeguckt, aber manchmal nur mit einem Ohr, wenn ich gegrillt habe zum Beispiel, habe ich nur so ein bisschen aufgepasst und so. Aber also erstmal Props an Falk. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, in 5 Stunden kann er nicht alles automatisch auch in dem Setup so 100% hinbekommen. Mal ist der Ton ein bisschen, mal ist vielleicht auch mal eine Länge drin oder es ist ungefiltert. Das gehört alles mit dazu. Das muss man vielleicht immer vorher einmal erzählen, aber ich habe sehr viel Liebe für ihn dafür, dass er das Ding so durchgerockt hat.
Ich hatte den Stream ja auch, ich hatte den eigentlich fast durchgängig nebenbei so laufen, mal auf lautlos, mal nur mit einem Ohr hingehört und so weiter, aber halt geguckt, dass wir da so grob unsere Reihenfolge einhalten, weil wir auch ein paar Freunde des Hauses und bekannte Leute gefragt haben, ob sie nicht Bock haben, da auch mal kurz reinzuspringen und auf Shook Ones zu rappen. Und wir haben ja auch Amateur-Rapper oder Hobby-Rapper oder wie man es auch nennen möchte, dazu aufgerufen, dass sie sich jederzeit in den Stream einwählen können. Und dann hatten wir auch Havoc selbst da drin. Und da wussten wir halt nicht so recht, wann kommt Havoc Und ich musste ihm auch noch so schnell so einen Instagram-Account erstellen.
Das ist übrigens die lustigste Diskussion in der ganzen Scheiße. Inklusive der, obwohl ich weiß nicht, das ist intern, ne? Das lassen wir. Ja. Aber die Tatsache, dass er einen Account gemacht brauchte und du ihm dann gemacht hast, und dann kann man im Hand, habe ich einen Screenshot gemacht, dass Havoc Backspin dabei war.
Ja, genau.
Falk Backspin auf alles Backspin mit Havoc Backspin.
Genau. Ich hatte da noch so einen Account rumliegen, den habe ich dann schnell abgeändert für Havoc und habe ihm ein neues Passwort gemacht, und ich musste ihm auch noch schnell den Bestätigungscode, weil ich 2-Stufen-Authentifizierung drin hatte, musste ich ihm noch kurz den Code schicken, damit er sich da wirklich einloggen kann. Und dann war er halt drin, und dann hat er halt, weil er lange drin war, und Falk hat auch R.A. The Rugman spontan in den Stream geholt, hat sich das alles ein bisschen verschoben, und ich krieg so von allen Ecken von den Künstlern Nachrichten, weil wir hatten halt einen Livestream, der ging über 5 Stunden, und wir hatten pro 15 Minuten einen Künstler eingeplant. Also wir hatten da über 20 Beteiligte oder so, oder 30, für so einen Insta-Stream. Es ging halt teilweise drunter und drüber, und ich bekomme von allen Ecken und Enden Nachrichten, ey, ich warte voll lange, und ich sage so, ja, aber wir haben gerade Havoc drin, und dann kriege ich von dem Nächsten, der als Nächstes dran gewesen wäre, ey, ich warte jetzt schon seit 40 Minuten, ich will da endlich rein, und ach, ja, es war wild, aber es hat Spaß gemacht.
Ja, liebe Grüße und danke auch trotzdem immer noch an jeden, der auch mit dabei gewesen ist, und die kleine Entschuldigung für die Wartezeiten. Seht es nach, dieses Format selber war ein, das wir mit Sony zusammen gemacht haben, Experiment, das aber in meinen Augen insgesamt sehr gut funktioniert hat. Auf jeden Fall, wir nochmal wiederholen müssen, finde ich, weil es einfach sehr, sehr gut war. Aber das schützt vor Fehlern nicht oder auch mal vor Ungereimtheiten, und die sind dann halt entstanden. Aber keine Böswilligkeit dahinter, keine Absicht, sondern einfach geschuldet der Gesamtsituation und dem Havoc, der halt keine genaue Startzeit angeben konnte, sondern er kommt, wenn er kommt. Aber dafür ein sehr, sehr krasses Interview, muss ich sagen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, inklusive so Situationen wie, dass Busy dann damit reinkommt und dann die deutsche Sound-Legende mit Havoc und über Havoc so quasi so ein kleines bisschen redet, danach auch im Interview und so, war sehr, sehr gut. Hat sehr,
ja, Bruce Fingers war später auch noch drin, habe ich gesehen. Auch noch da, ja. So, ich habe auch das Gefühl gehabt, da waren so sehr viele Leute permanent in den Stream, wirklich über Stunden, so also wie Busy, der hat sich das, glaube ich, richtig viel reingezogen, Bruce Fingers auch. Und es wurden auch sehr viele Fragen gestellt von Leuten, die man kennt, als Havoc dann im Stream war. Ich glaube, Busy hat nach einer bestimmten Reverb gefragt, die er irgendwann mal benutzt hat und so weiter, konnte sich Havoc nicht dran erinnern. Aber ja, das war schon lustig. Ich habe auch viel Feedback bekommen, dass von Rappern, dass da so kleine Hip-Hop-Momente erfüllt werden konnten teilweise.
Ja, definitiv. Und da komme ich nämlich, sehr lange Einführung, zu meiner These, die so ein bisschen auf das oder darauf einzahlt, auf das Gefühl, das ich hatte, als ich so ein bisschen da durch den Abend gegangen bin. Denn wir haben 25 Jahre The Infamous von Mobb Deep gefeiert, ohne Frage ein Klassiker. Und meine These dazu ist, dadurch, dass das Modell Album verschwindet, verschwinden auch die Klassiker.
Ja, ahne ich.
Ich habe ein bisschen die Sorge, dass dadurch, dass die Flut an Musik, die Schnelligkeit da drin, der Drang danach, Spotify-Playlisten zu genügen, dieses alles dazu führt, dass viel, viel weniger Musik gemacht wird, die lange bleiben soll, sondern immer nur Musik, die schnell bleiben soll. Wenn dazu dann noch das Album an sich an Wertigkeit verliert, wird es immer, immer schwieriger, da heraus auch irgendwo einen
Meilenstein zu erschaffen.
Ja, weißt du, so einen Status zu schaffen, der in sich eine Generation beeinflusst. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, weil es gerade aktuell ist und so, aber ob das UFO-Album Rich Rich, ob das ein Album ist, dass die Generation vor allen Dingen, die damit aufwächst, dass die das noch in 20 Jahren hört. Ich weiß nicht, ob wir Palmas Plastik ist wahrscheinlich das einzige, von dem man das sofort sagen könnte, aber oder sowas wie Tretman DIY, obwohl das auch schon wieder mehr eine andere Generation ist, aber aus der jungen Generation heraus, dass die in 25 Jahren Palmas Plastik noch hören.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist eher so, nehmen wir mal Tretman, ne, 2017, da hat sich dann ja auch relativ schnell so eine Fanschaft um ihn herum gebildet, weil man einfach gemerkt hat, okay, das, was der da macht, ist richtig, richtig gut. Und auch die ganze Geschichte gestimmt hat, ne? Diese gut und häufig bediente Phönix aus der Asche-Geschichte, wie Tretti da in ich sag mal höherem Alter für deutsche Verhältnisse auf einmal da wieder die Charts und die Festivalbühnen stürmt, weil einfach das, was er da gemacht hat, so der Puls der Zeit war. Und da wurde dann damit gearbeitet, ey, DIY, wir machen alles selbst. Mhm. Und wenn ihr dieses Album, was ihr ja so gut findet, in die Charts bringen wollt oder sonst was, oder wenn ihr das haben wollt, dann kauft das bei uns im Shop. Wir machen alles selbst. Ihr könnt uns auf Insta dabei zugucken, wie wir jeden Tag mit so einem kleinen Anhänger hunderte von Vinyls, CDs, Poster und so weiter zur Post bringen. Und dann seid ihr Teil dieser Bewegung, dann seid ihr Teil dieses Klassikers, Teil dieser Geschichte. Und dann habt ihr die Vinyl zu Hause stehen und dann erinnert man sich dran. So, und so kann man, glaube ich, ein Album auch im Streaming-Zeitalter halt wieder durch einen physischen Tonträger für eine Erinnerung schaffen. So, aber wenn man wirklich gar nicht komplett darauf verzichtet, und ich kaufe mir jetzt auch keine Travis Scott-Platten, aber ich höre sie sehr gerne, aber dann gerät vielleicht mal in Vergessenheit, was für krasse Alben er schon gemacht hat, weil ich einfach auf das nächste Release warte bei Spotify. Ne? Das stimmt schon. Das stimmt wirklich.
Ich glaube auch, dass das DIY insofern immer ein bisschen schwieriges Beispiel dafür ist, weil es eins ist, dass ich finde, das ist ein Klassiker. Aber ich bin nicht 18. Mhm. Ich bin, Bart ist ein bisschen grau, knapp über 18. Damit greift es nicht ganz genau dafür, sondern es ist offensichtlich ein auch ein bisschen generationsübergreifendes, aufgrund der Tatsachen, die du beschrieben hast, Klassiker-Album. Weil logischerweise auch die ganze Geschichte dahinter, wie du es alles schon beschrieben hast, genau anders greift. Aber die neue Generation braucht ja auch immer ihre Klassiker. Und die sind dann ein bisschen abgegrenzt von dem, was man sonst so sieht und hört. Und ich weiß nicht, ob in der aktuellen Zeit, keine Ahnung, gibt es ein Drake-Album, das ein Klassiker ist?
Von klar. Dem man,
ja, gut.
Nothing was the same. Aber das kommt auch von 2012 zum Beispiel. Drake ist aber auch so ein Künstler, wo sich niemand drauf einigen kann. Ich glaube, das haben wir letzte Woche schon gesagt, was seine Top 3 sind.
So. Ja, genau. Auch streich den Namen. Gehen wir an. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dann gehen wir in die Jahre 2017 und bis heute. Mhm. Und dort mal gucken, was an Releases national, international erschienen ist.
Wollen wir vielleicht einfach mal unsere ZuhörerInnen fragen?
Ja.
Die vielleicht 10 Jahre jünger und 12 Jahre jünger als du sind.
Dankeschön.
Grob über den Daumen gepeilt.
Ja, bummelig 12 Jahre.
Was ihre Klassiker sind.
Ja, finde ich gut. Ernsthaft. Und bitte mal zu versuchen, mir zu erklären, das Ding darf nicht ein Jahr alt sein, sondern... Oder vielleicht auch das Gefühl und warum. Das interessiert mich schon. Also geht auf diese These mal ein. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Denn ich habe das Gefühl, da geht etwas verloren. Und da gehen es wird weniger Klassiker geben, hundertprozentig.
Und ich möchte auch gerne wissen, wie klammert man sich an diesen Klassiker? Weil Spotify zu öffnen und das Album abzuspielen, das würde mir nicht reichen irgendwie. Weißt du, das zelebriert ist nicht genug. Also ich möchte mich da irgendwie dran festhalten, wenn ich etwas richtig gut finde. Selbst wenn ich die Platte zu Hause stehen habe und ich spiele sie nicht ab, ich packe sie nicht mal aus, weil ich gar nicht das Bedürfnis dazu habe, sie auf den Plattenspieler zu legen, weil ich kann ja einfach Spotify öffnen. Aber trotzdem möchte ich sie irgendwie für mich festhalten und da haben.
So, aber ja, der haptische Moment ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor. Ich denke, das Konzerterlebnis kann wiederum das Klassikergefühl verstärken, obwohl das Konzert ja nicht das Album ist, sondern es sind immer Ausschnitte und es wird dann auch noch durch 2 andere Hits befeuert und so. Sagt mir, was ihr denkt. Ich finde das insgesamt sehr spannend und ich bin mir aber sicher, also relativ sicher, also, oder nee, bin ich nicht.
Weißt du, ich brauche diese Erinnerung, dass das Album da ist, dass es existiert. Ich will mal durchs Regal gehen und dann will ich immer wieder draufstoßen, ach ja, da ist ja The Divine Feminine von Mac Miller im Regal. Muss ich mal wieder hören.
Ey, Eigentlich müssten wir das mal angehen. Nuri von der Redaktion ist ja gerade mit da drin. Ich mache noch mal einen lauten Gedanken. Wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Aber dass wir eigentlich mal, guck mal, Infamous ist 25 Jahre alt. mal gucken, was ist 5 Jahre alt, was ist 10, was ist 15, was ist 20 Jahre alt. So ein bisschen gibt es da überall diese Klassiker und werden das insgesamt weniger gerade, auf die sich alle als, ja genau, als Klassiker einigen können oder nicht. Ich höre gerade Kendrick Lamar, ja genau, Kendrick Lamar ist, das ist aber so wie, ja genau, da wollen wir nicht drüber zu diskutieren.
Ist halt der beste Rapper der Welt.
Aber es gab neben Mobb Deep damals noch 10 andere Gruppen. Mhm. Und die haben den Klassiker. Genau wie die 10 anderen Gruppen. Alle haben sie Klassiker gemacht aus dieser Zeit. Du kannst, wenn du 90s Boom-Bap-Sound, die Generation, die damit aufgewachsen ist, hast du in jedem Jahr 5 Klassiker. Und das geht, das zieht sich von 94 bis 2000 auf jeden Fall oder bis 99 auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob es diese Dichte auch gibt, wenn man 2017, 18, 19, weil, und das ist, ich möchte das einmal klar betonen, es geht nicht darum, dass ich den Künstlern absprechen will, dass sie keine guten Künstler sind, sondern dass ich das Gefühl habe, dass das Produktalbum und damit die Liebe fürs Detail, ja auch, wie du es hast du eben sehr gut beschrieben, das Haptische, das Visuelle, dass das in sich heute anders gewertet wird und damit es nicht mehr so klassikerhaft werden kann. Sondern es ist krass, es ist mega Song, das Ding geht ab, ich bin voll am Durchdrehen und nächste Woche kommt die neue Single. Und dann ist es durch. Lass uns doch mal, das behalten wir mal. Bevor, also, ne, These steht, ihr sagt was da drauf und wir sprechen uns, ja?
Mir ist vielleicht gerade ein gutes Gegenbeispiel eingefallen. Russisch Roulette. Das haben, glaube ich, auch die allerwenigsten zu Hause stehen.
Das ist ein Klassiker.
Ja.
Gibt es gar keine Diskussion.
Mal gucken, wie es mit DWA wird. Das ist vielleicht ein gutes Fallbeutspiel. Das können wir uns dann angucken im Juni. Was passiert mit DWA?
Das stimmt allerdings. Wir gehen jetzt von den Thesen in die News. Was die News diese Woche angeht, ist es wie schon angekündigt ein Kessel Buntes, der vor allen Dingen auch überall so ganz nettes Schmunzeln hervorruft, muss ich sagen. Und ich wüsste auch gar nicht genau, wo ich anfangen sollte. Ich gucke hier gerade so ein bisschen mir die Liste durch. Ich fange mal hinten an auf unserer Liste. Ich möchte mal wissen, okay. Hast du Fortnite gespielt am Wochenende und hast dich gewundert, warum da so ein komischer großer Fraggle auf einmal durchs Bild läuft?
Fraggle. Ich habe mal so 2-3 Stunden Fortnite gespielt vor einem Dreivierteljahr oder so. Da habe ich es mir auf jeden Fall mal runtergeladen und angeguckt und es hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht, aber dann habe ich es schnell sein lassen, ehrlich gesagt. Weil,
also warst du nicht am Wochenende mit deinen Jungs unterwegs und hast dich dann gewundert? Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe nämlich ehrlich gesagt auch nicht, wie hat denn das funktioniert? Hast du dich einfach angemeldet? Hast du dich im Spiel angemeldet und ist da reingefahren? Oder?
Bei dem Travis Scott Konzert.
Ja, genau. Fortnite. Ja, Entschuldigung. Erzähl mir erstmal, worum es geht, bevor ich jetzt hier.
Genau, du startest stelle. Hier direkt in die Materie. Nico, die anderen, die sind doch nicht dabei, die Zuhörer ja, genau. Hier. Travis Scott hat am Wochenende ein Konzert in Fortnite gespielt. Und
Crazy.
Ja, es gab so. Es waren 12,3 Millionen Spieler live dabei. Wie krank, oder? Aber ich weiß nicht, es gab so ein paar Hints, glaube ich. Und die haben dann Leute auf Fortnite entdeckt. Und dann wurde auf Fortnite ein Travis Scott-Konzert. Und hast du da mal durchgeskippt? Hast du dir das mal angeguckt, wie das aussah?
Ja, das Intro. Ansehen. Ich habe die ersten 2-3 Minuten Intro und so geguckt. Das sah schon alles ziemlich gut aus und ziemlich beeindruckend. Inklusive der ganzen Idee, die schon krass Next Level ist. Wenn ich in Deutschland davon beeindruckt bin, wie Sido gerade Corona-Krise dafür benutzt, um Smart Moves zu machen, ist das halt einfach Boss-Move mit
Zuckerguss
oben drauf.
Ja, das ist halt nochmal ein anderes Level als, also geil, ne? Ein Autokino-Konzert. Das haben wir ja auch neben Sido jetzt Alligator und SSIO gemacht, beziehungsweise angekündigt. Aber. Das ist schon krass. Wenn du da so durch die Map laufen kannst und dann ist da so ein riesiger Travis Scott taucht auf und es ist quasi wie ein Musikvideo durch die Bank. Pro Song sind auch verschiedene Dinge passiert. Dann ging es nochmal in eine Unterwasserwelt und dann schwimmst du da so durchs Meer, ne? Ist ja eine Open Map und dann siehst du da Travis in so einem kranken Taucheranzug, wie er da auch ist, so ein Riese und performt und rappt. Und es gab ja auch einen neuen Song von Travis Scott, Scott mit Kid Cudi. Das war schon verrückt. Aber das im Endeffekt lässt es mich halt auch ein bisschen schmunzeln. Nur, ich glaube, wenn ich da so mit 16 oder so mit einer Pepsi Max auf dem Schoß und ein paar Rauchwaren vor der Playstation gesessen hätte, dann hätte ich da einen anderen Spaß mit gehabt. Aber so finde ich es immer noch sehr beeindruckend.
Ich habe ein ziemliches befremdliches Gefühl zu Fortnite aufgebaut. Eigentlich zocke ich ja sehr, sehr gerne, aber Fortnite bin ich nie mit warm geworden. Ich war auch, während andere sich ein Travis Scott-Konzert bei Fortnite angehört haben, habe ich mich durch Warzone gekämpft und habe mein Level erhöht, was übrigens sehr viel Spaß gemacht hat. Aber so ein bisschen, ich bin von der Situation krass beeindruckt. Und das ist ja bei dem Mythos, den er schon eh in sich trägt durch Konzerte und dadurch, dass er der Hero für eine ganze, offensichtlich für eine ganze Generation ist, befeuert das ja nur noch ein bisschen mehr. Ne? Also mein Lieblingsspiel und mein Lieblingsrapper, alles in einem.
Was ich an ihm auch liebe, er ist so sehr detailversessen, was sowas angeht. Also die ganzen Looks von diesem Konzert, wie Travis aussah, wie er da rein gerusht kommt und was passiert, das war schon alles sehr crazy und das zieht sich ja durch sein komplettes Schaffen, egal ob man sich irgendwelche Auftritte von ihm in Late-Night-Shows in Amerika anguckt, ne? Da sind auch immer die Schnitte, die Looks, wie er dargestellt wird und so, sind schon krass. Also er spricht überall sehr viel mit rein und er hat, glaube ich, auch mal bei Ellen gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass sein nächstes Album am Broadway inszeniert wird als Musical, und dann stelle ich mir gerade so ein Travis Scott Musical vor, was wahrscheinlich noch kranker ist als alles, was man sich vorstellen kann, und das finde ich sehr, das macht mir wiederum sehr Spaß, sich sowas anzugucken, weil ich dann einfach merke, dass da sehr viel Liebe dahinter steckt fürs Detail und dass da auch ein Plan dahinter steckt, wie möchte man überhaupt als Künstler wahrgenommen werden.
Astroworld ist ja auf jeden Fall einer dieser Kandidaten von Klassiker-Modus für die Generation, da bin ich mir ziemlich sicher, die dann auch wieder meine These an der Stelle trotzdem unterstützen, glaube ich, aber weil das halt auch so gedacht wird, da denken Künstler halt wirklich als Kunstgesamtprodukt, Objekt, so, das ist noch ein bisschen was anderes. Kollege 6ix9ine ist ein Kunstobjekt in sich, oder? Also ganz kurz mal, um es kurz zusammenzufassen, für mich, der mit ihm eh nicht so viel zu tun hat und hat das Ganze auch eher ein bisschen mit Distanz und Fassungslosigkeit betrachtet. Der Typ ist auf dem Weg in den Rap-Zenit, spielt mit den bösen Jungs, wird dadurch verknackt, redet dann über die bösen Jungs, kommt ganz schnell wieder raus, weil er irgendwelche Deals macht, kriegt Hausarrest, weil er Asthma hat und benutzt dann die freie Zeit, weil er wieder draußen ist, dazu, um jetzt
man muss sich doch jetzt belohnen für die Zeit, die man da abgesessen hat. Man muss sich doch jetzt mal wieder ein schönes Leben machen, oder nicht? Er hat sich nämlich
Okay, Digga, das ist alles zu much für mich.
Er hat seine Kreditkarte ein bisschen zum Brennen gebracht. Er hat sich, mal gucken hier, Nuri und Simon haben das aufgelistet, was er sich alles gegönnt hat. Laut einem Bericht von TMZ hat er sich nämlich am 20. April mehrere Dinge gekauft, mehrere Autos, wie zum Beispiel ein Lamborghini Aventador, ein McLaren Rolls-Royce, ein G-Wagon von Mercedes, ein Range Rover, dann hat er sich noch 4 Uhren unter anderem von Richard Mille gekauft, im Wert von $300,000. Also die
aber
Uhr
lass
hat
uns
eine
mal ganz
Form
kurz
eines Hais, wie geil. Oh Gott,
ja, aber lass uns mal bitte bei den Autos bleiben. Er kauft sich 4 Autos, obwohl er gerade mal 3 Wochen aus dem Knast wieder draußen ist. Also ich bin immer noch Laie und ich bin ein bisschen entfernt, aber mein Verständnis von der Gesamtsituation um 6ix9ine ist doch, der Typ sollte zusehen, dass er Land gewinnt. Der wird doch nicht mehr glücklich in seinem Leben, wenn Banden, auf welcher Seite auch immer, das Fadenkreuz ihm auf dem Rücken gemalt haben. Und was macht er? Sitzt in Hausarrest und kauft sich Autos? Was macht er damit? Geht er immer in seine Garage und guckt mal nach, wie cool die sind, und dann geht er wieder hoch? Oder was? Oder fährt er damit rum und sorgt dafür, dass er wieder in den Knast kommt, aus dem er ja unbedingt raus musste, weil er weiß, wenn er dann länger drin bleibt, dann kassiert er da irgendwann einen Stich und dann ist vorbei.
Ich weiß nicht. Vielleicht Langeweile. Vielleicht auch einfach Verzweiflung. Ich habe keine Ahnung, provozieren wahrscheinlich im Endeffekt, weil er lebt ja einfach von der Provokation durch die Bank.
Ich glaube, das ist das,
ne,
das
wenn man sich dann insgesamt, ne? Wenn man sich sein Profil anguckt, auch auf Insta, dann sieht man da ja auch erstmal, ich glaube, er hat keine Posts gerade draußen, bin mir nicht sicher, aber im Profil steht, die Profilbeschreibung ist, warum nennen mich alle eine Snitch? Kann ich nicht verstehen. So, hab
das
ich
hat er gelöscht, habe ich irgendwo gelesen.
Echt? Und sein Profilbild ist wie er, das ist eine Animation, so eine Grafik, wie er auf einer Mausefalle liegt mit so, und so ein Stück Käse isst, weil er eine Ratte ist. Aber er macht es sich ganz gemütlich in der Position der Ratte. Und so, und er liegt auf der Mausefalle, auf der Trap und es passiert nichts. Er führt also alle an der Nase herbei. So, ja.
Ich glaube, ich wir hören auch gerade noch eine kleine Information aus der Redaktion, dass er wohl wie wild gebucht wurde in letzter Zeit, das dafür sorgt, dass er dass sich das auch leisten kann. Das macht diesen ganzen Mix so absurd. Stimmt. Denn das, was du eben gerade beschrieben hast, dass er, also das ist eine einzige, der Typ ist eine einzige Provokation. Das sorgt dafür, dass die Leute ihn so dafür feiern. Das wiederum sorgt dafür, dass er Geld kriegt. Und ich weiß nicht, ob dem wirklich scheißegal ist, was mit seinem Leben passiert, oder ob der auch noch so clever ist, dass er genau weiß, was er da macht. Oder ob er einfach in den nächsten...
Aber ich meine, wie hältst du dich im Gespräch, wenn du dich nicht wirklich zu irgendetwas äußern darfst?
Du tust, dann kaufst du halt einfach mal 4 Uhren und,
genau,
und den ganzen,
du machst einfach ein paar Dinge und provozierst dann, und bringst die Leute, die dich sonst so sehen möchten, innerlich zum Kochen. Vielleicht fühlt er sich
dann
so sicher.
Ja. Aber da muss er sich verdammt sicher fühlen, ne? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder? Das ist
ja, aber
so
gut, wenn du einen Gig in Saudi-Arabien hast und bis dahin versteckt bist, vielleicht ist er ja gar nicht in den, also wer weiß, wie er die Zeit nach seinem Hausarrest verbringen möchte.
Hm.
Ich glaube, wenn du in Dubai chillst, dann musst du nicht so viel Angst vor dem Platz haben.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ich glaube auch, in schwierig. Ich bin mal gespannt. Allein die Tatsache, dass wir jetzt auch schon wieder anfangen, darüber zu reden, über so eine absurde Kacke eigentlich. Aber trotzdem triggert mich das so ein kleines bisschen, weil ich so ein bisschen fassungslos über den Typen
bin. Das
so.
Gute ist, mich berührt das 0,000, weil mir seine Musik scheißegal war von Tag 1 an. Und,
das stimmt.
Und
obwohl ich sagen
er mir
muss,
auch egal ist. So. Deswegen, ich kann darüber schmunzeln, aber er provoziert mich nicht. Das ist gut.
Ja, nee, soweit emotional, soweit sowieso nicht. Aber ich muss sagen, Musik war mir auch immer scheißegal. Aber ich habe in diesem Zusammenhang jetzt, ich glaube, weiter rausgekommen, ist mir dann nochmal wieder dieses eine Video angeguckt. Ihr habt vergessen, da diesen Song mit dem ganzen Platz drin und so. Mhm. Da ist schon Energie drin. Also Energie hat das. So. Und das ist halt so, als wenn Pumuckl der Neuzeit da sitzt und jetzt rappt oder so.
Ja, ich empfehle dir auch nochmal die Videos anzugucken, die er zum Beispiel mit Gringo gemacht hat, als 6ix9ine in Berlin war.
Stimmt, ja, der war ja auch noch, da hat er ja auch noch überall immer Cash abgecashed.
Mhm, aber ich habe da ein paar wilde Geschichten gehört, wie diese Videos und Songs zustande gekommen sind. Ist ein anderes Thema, reden wir vielleicht mal was anderes drüber, aber passt auf jeden Fall zu dieser Figur 6ix9ine und diese ganze Geschichte rund um ihn herum.
Es wurde mit Nachdruck gearbeitet, sagst du, ne?
Ja, also er wurde freundlich gebeten, vielleicht mal diesen Song und dieses Video zu machen.
Schon absurd. Ey, was löst es in dir aus, wenn du hörst, Kool Savas möchte ein Boom Bap-Album machen?
Ehrlich gesagt, nicht so viel.
Mhm.
So?
Hatte mich auch gewundert.
Ja. Also hätte mich auch gewundert, wenn du da jetzt eben eine krasse Antwort von mir erwartet hättest. Aber ich glaube, ich fühle mich damit wohler und ich freue mich da auch mehr drauf, glaube ich, und als wenn er Autotune-Hooks über Bitcoin-Währung macht. So, weil da kann ich nichts anfangen.
Ich habe ja, also dadurch, dass der ist ja noch ein bisschen älter als ich, aber so immer ähnliche Wellen von Nostalgie auch immer, die mich durch Musik tragen, die mich immer wieder zurück zu den guten alten Zeiten führt. Und wenn ich Rapper wäre, dann hätte ich, glaube ich, genau den gleichen Impuls, dass ich schon versuche, progressiv oder dann vielleicht auch musikalisch zeitgenössisch und auch nach Erfolgsformel hier und da mal oder nach einer cleveren Marketingstrategie produziere, um wirtschaftlich mich voranzubringen.
Mhm.
Aber trotzdem wird wahrscheinlich nie das Gefühl verloren gehen. Das ist bei mir ganz genauso. Ey, ich höre mir ja alles an und ich versuche ja auch so gut wie möglich und so viel wie möglich ist, also mir es noch möglich ist, am zeitgenössischen mit dran zu bleiben. Und trotzdem erwische ich mich jeden zweiten Abend dabei, wenn ich irgendwie koche oder in der Küche stehe morgens oder so, dass ich sage, Alexa, spiel Hip-Hop der 90er. Und dann läuft da wieder irgendein Boom-Bap-Kram und ich freue mich trotzdem, weil es irgendwie meine Seele wärmt. So, ja. Und ich glaube, ihm geht es ganz genauso. Und dann ist es, glaube ich, auch mehr ein Herzensprojekt. Und wenn man die Namen liest, so die Inspiration sind, mit denen er zusammenarbeiten möchte und so, dann ist das nichts, das auch nur irgendeinen U20-Jährigen in Deutschland auch nur hinterm Ofen hervorlocken wird.
Ich hab ja noch ein, wir werden ja später noch oder gleich über Releases sprechen. Und da habe ich für mich eine Formel gefunden, wie, also sowieso Boom Bap funktioniert für mich, wenn ich es geil finde, sowieso. So, da gibt es definitiv einige Alben und Sachen, die ich sehr gut finde. Aber auch auf die Namen, die er jetzt hier so sich als Inspiration, ne, wie Alchemist oder Evidence da genannt hat und dass er hofft, dass ihm sein Kollege R.A. The Rugman ein bisschen helfen kann, der ja auch in Berlin lebt, das geht schon, dass du das auch in der 2020 oder in seinem Fall eine 2021 Version machst, ohne danach zu klingen. Aber da kommen wir dann später zu, wenn wir bei den Releases sind. Da kann ich das ein bisschen ausführlicher erklären. Aber auf jeden Fall nennt er die richtigen Namen, um mich davon zu überzeugen, dass das ein gutes Album werden kann, ne? Wenn er sich von Cap Kendricks unter anderem produzieren lassen möchte. Das finde ich schon interessant.
Ey, der nerdigste Kram da drin ist, und ich bin mal gespannt, ob ich im anderen Backspin-Podcast-Format mit Dan und Bass bei Love and Hate auch nochmal drüber rede, ob die bringen da ja die Themen mit, insofern halte ich mich da mal zurück, aber ey, wenn ich lese, dass Kool Savas am liebsten mit einer SP-1200 oder MPC produzieren möchte, wenn da nicht jedem 90er-Head das Herz aufgeht und die anfangen, feuchte Träume zu kriegen, dann weiß ich es auch nicht. Also mal sehen. 2021 soll es kommen. Ich freue mich drauf, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt. Und vor allen Dingen ein letzter Faktor, den ich da gut und wichtig drin finde, ist die Leichtigkeit, mit der das Ganze entstehen kann, weil der Druck ein anderer ist. Weißt du? Mhm. Also das ist nicht der Hustle ist und man muss irgendjemandem entsprechen, sondern man kann einfach seinen Scheiß so machen, wie man Bock hat. Und es ist vollkommen egal, was die anderen sagen.
Immer dran denken, Rap will mehr als SP-12 und S-900 Imagepflege.
Step ans Mikro, schicke deine Homies ins Gehege. Kurze Randnotiz, die ich aber von der Zahl her sehr gut fand, das reichen aber auch wahrscheinlich zwei Sätze dazu, weil wir hier von, ich gebe einen Fick drauf, was die anderen denken, sagen, UFO hat angeblich einen riesengroßen Deal abgelehnt, so, ich bin mal gespannt drauf, also hier wurde selber von 8 Millionen gesprochen, wie der aussieht, welche Zahlen dahinter stecken, wie die Vertragskonstellation,
man weiß
wie viele
ja nicht
Alben,
wofür, ne?
Wofür, genau, also ich gehe schon mal von Musik aus und so, aber so oder so, ein Deal dieser Größenordnung für UFO ist dann schon auch eine gute Zahl, eine beeindruckende Zahl, zeigt aber auch den Druck und den Hype, der auf diesem Markt gerade drauf ist. So.
Ja, ich erinnere mich irgendwie vor 2 Jahren oder so, gab es mal so ein paar Gerüchte über Bones, dass er einen 4-Millionen-Euro Deal unterschrieben habe. Da wurde auch mal in einer Radiosendung drauf angesprochen. Und da hat er das so ein bisschen weggeschmunzelt und hat gesagt, ja, wenn Leute darüber reden, dann ist es ja vielleicht so. Und da hat dieses Gerücht besagt, also ich habe es nur so, weiß ich gar nicht, wo ich das gelesen habe, Twitter oder so, ich habe es auf jeden Fall im Internet aufgeschnappt, nirgendwo von irgendwelchen Leuten gehört, also das, oder wurde das sogar in diesem Radiointerview thematisiert. Auf jeden Fall ging es da so um 3-4 Alben, inklusive Collabo-Alben. Da kann man sich ja dann zusammenreimen, um was für Alben und Konstellationen es gehen könnte, wo er dann involviert ist. Aber das war schon ein Paket, wo ich sage, okay, da lässt sich viel Geld mit verdienen. Und dann frage ich mich gerade, wie man das für UFO schnürt, dass es nochmal der doppelte Wert sein soll. So, ne? Und ja, interessant. Ich glaube, das hat über mehrere Jahre und nicht nur Musik, glaube ich, zu tun. Aber wer weiß. Es gibt ja keine Details.
So oder so, Glückwunsch. Wenn du den nicht annimmst, dann wirst du anderswo noch einen besseren Deal gekriegt haben. Respekt dafür. Es sei dir gegönnt. Ebenso übrigens wie der kurze Applaus für Eminem, der seit 12 Jahren clean ist. Aber ich glaube, damit kann man es auch schon bewandt lassen. So, ich frage mich so, wie diese Nachrichten dann so, also überhaupt an die Öffentlichkeit kommen.
Ja, das weiß ich auch nicht. Er hat ja so eine Münze bekommen, ne? Von den.
Stimmt, dadurch ist das veröffentlicht worden.
Hat er das gepostet?
Genau. Ich glaube ja. Ich weiß das gar nicht genau, aber ich glaube ja. Also ehrlich gesagt gehe ich mal davon aus, das wird wahrscheinlich die Basis sein, dass du dadurch dann erfährst, was los ist.
Ich erinnere mich auch noch, wie ich damals als Eminem-Fan so mit 16, 17 oder so auch gesagt habe, oh Mann, dem geht's gerade gar nicht gut, Proof ist gestorben, dann hat er ja eine Abhängigkeit von Schlafmitteln, um Valium und so weiter, das tut dem alles nicht gut, so, die Musik wird nicht besser und jetzt nochmal 12 Jahre später ist es mir, also ich freue mich natürlich für ihn, ist es mir aber relativ wumpe, weil ich seine aktuelle Musik nicht so wirklich fühlen kann, aber damals war er ein Held für mich.
Weißt du, worauf ich mich freuen würde, wenn wir irgendwie es hinkriegen, zu 30 Jahre The Chronic Livestream mit Falk Schacht zu machen und dann kommt Dr. Dre rein und wir reden über das Album. Ja, genau. Für die Leute, die das Album noch nicht können, die können es jetzt auf einer Streaming-Plattform übrigens hören. Am 420 veröffentlicht worden. Ich meine, ist auch naheliegend beim Cover und so. Das ist dann eine schöne geschlossene Geschichte.
Da hat sich Nico als die alte Kifferlegende natürlich richtig gefreut.
Yeah. Ich habe, weißt du, was mir noch ein bisschen wehtut und ich hoffe, das geht so nach und nach los. Es gibt ganz viel deutsche Klassiker, die immer noch nicht auf den Streaming-Plattformen sind. Und das tut mir wirklich weh. Ja, genau. Eins der größten Deutschrap-Alben aller Zeiten ist Kopfnicker von den Massiven Tönen. Und es ist nicht auf keinem Streamingdienst. Das heißt, wenn ich es nicht selber als CD und Vinyl und digital hätte, könnte ich es nicht hören. Und ihr alle wisst überhaupt nicht, was Nichts nutzt für ein überragender Song ist. Das glaube ich meine. Habe ich den noch nie benutzt? Scheiße, habe ich noch nie benutzt, ne?
Was, den Song? Nee, hast du mir noch nie mitgegeben.
Ja, Hausaufgabe hier wird schon erteilt. Machen wir nachher. Denn da kommen wir jetzt hin. Ach nee, wir gehen noch zu den Releases, ne? Wir gehen jetzt schnell erstmal zu den Releases und dann müssen wir schnell zu den Hausaufgaben kommen. Aber jetzt erstmal Releases.
Okay, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Worauf hast du Bock? Komm, ich fange an, weil ich schon so angeteased habe. Ich habe ein bisschen mehr zu erzählen. Ich habe nämlich was für mich entdeckt.
Dann lehne ich mich kurz zurück und trinke ein bisschen von meinem Orangensaft.
Mein Release, über das ich gerne sprechen möchte, ist das Album Pray for Paris von Westside Gunn. Westside Gunn kommt aus dem Griselda-Kollektiv. Das besteht aus eben Westside Gunn, aber auch seinem Bruder Conway und seinem Cousin Benny und dem Produzenten Derringer. Das sind also 4 Leute, die bei Shady Records, bei Eminem unter Vertrag sind, was natürlich sehr gut passt. Und den vorhin von mir angesprochenen Boom Bap auf 2020 Level bringen. Das ist nämlich richtig interessant, wie ich finde, weil Westside Gunn ist auch ein Typ. Stell dir Kanye vor, der immer noch die Samples flippt. Also das macht er natürlich immer noch, aber auf 90 BPM rappt und sich für den Größten hält. Er hat nämlich auch sein Album gepostet, Westside Gunn, mit den Worten, dass er kein Rapper sei, sondern ein Real Artist und dass es kein Rap ist, sondern Rare Art und dass jeder mit Ohren hören kann, dass echter Hip-Hop am Leben ist und sein Cover kommt aber zum Beispiel von Virgil Abloh. So, und es ist für mich irgendwie Boom Bap auf High Fashion, was er macht. So, und
ich habe es nicht gehört, ich muss es mir mal anhören. Das klingt Leute, auf jeden Fall interessant.
Ja, viele Leute werden mich jetzt, wenn wir den Hals umdrehen wollen, aber das ist so Boom Bap mit so, ja, ich weiß gar nicht. Wenn du es so nennen möchtest, Drip. Das ist so schlimm. Aber ja, alles auf sehr hohem Level und auch mit einem Selbstbild, was seinesgleichen sucht. Also, im Intro wird gleich Leonardo da Vinci zitiert und solche Geschichten. Es ist ziemlich wild, aber es macht mir richtig Spaß. Generell dieses Griselda-Kollektiv ist ziemlich wild. Ich habe das gerade erst für mich entdeckt. Ne? Auch sein Bruder Conway hat gerade eine EP mit The Alchemist draußen. Die habe ich mir auch gegeben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich bin da gerade ganz, ganz frisch drin. Deswegen, wenn ihr euch damit schon mehr auseinandergesetzt habt, schickt mir eure Highlights, eure gern gesehensten Videos. Vielleicht gibt es ja kleine Dokus, Reportagen oder so. Irgendwelche Interviews, die ich mir unbedingt geben muss oder lesen muss. Schickt mir das bitte. Ich habe da gerade richtig Bock drin aufzugehen. So, und Die haben nämlich auch solche Leute wie Jay-Z auf ihrer Seite, der so ihre, ja, so mehr oder weniger unoffizieller Mentor geworden ist. Und Kanye war auch schon mit den Leuten unterwegs, also die wurden zusammen gesehen. Und das finde ich alles schon richtig spannend.
Ich wollte zwischendurch zweimal eingreifen, jetzt habe ich dahingehend den Faden verloren. Ich habe mir nur dich dabei beobachtet, wie enthusiastisch du dieser ganzen Sache hier
bist. Ja, das macht gerade richtig Bock.
Ja, so ich habe mir eben gerade so ein bisschen vorgestellt, ob es jetzt nicht schön wäre, wenn sich irgendjemand zu Hause hinsetzen würde, ein Tape aufschlägt, neu rausholt es und den Tape-Recorder reintut und dir so ein Westside Best auf Westside Gun mixt und dir das dann per Tape schicken würde.
Ja, sehr gerne.
Und nicht nur lieblos irgendeine Spotify-Playlist hier rüberrattert oder so.
Ja, auch die Geschichte dahinter, das macht nicht, ich merke richtig, wie mich das aufsorgt, weil Conway, also Westside Guns Bruder, Der hat sich mal eine Kugel im Nacken gefangen und seitdem ist sein Gesicht halbseitig gelähmt und es gibt so Handyvideos, wie er so ein Part darüber rappt und dann in Tränen auf der Bühne zusammenbricht und dann wieder aufsteht und weiter rappt und so und krank, wirklich krank. Es gibt auch, wenn ihr euch an das Intro der letzten Döll-Platte erinnert, da sagt er ja auch so, ich mach's wie Conway, sagt er. So, und ja, herrlich.
Okay, ich merke schon, sehr viel Liebe. Und da kann ich nicht gegen anstinken mit dem, was ich für dieses Mal erlebt habe. Obwohl da auch am Ende sehr, sehr viel Liebe drin steckt. Aber ich habe eigentlich einen Song, den ich heute unbedingt erwähnen möchte. Aber ich fange mit fünf anderen an. Mhm. Denn, ist ganz lustig, ich habe am Sonntag in der Fragerunde auch die Frage gestellt, so bekommen, so von wegen, was mich gerade so, was ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war, aber irgendwie so sinngemäß, so was ich feiere und ob es irgendwas gibt, was ich wirklich cool finde. Irgendwelche Künstler oder so. Und mir fällt ja immer wieder auf, dass gerade in der Neuzeit, in den letzten Wochen vor allen Dingen, es immer sehr oft so ist, dass die Playlisten zum Beispiel und auch die Alben, die kommen, alle nicht mehr ganz so viel Eindruck bei mir hinterlassen und ich immer ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, da wirklich etwas zu finden, was ich wirklich krass finde. Mhm. Und das geht dann auch manchmal so weit, dass ich manchmal bei Think Backspinners Friday Playlisten auch ziemlich schnell, ziemlich ermüdet bin und nicht ganz so viel bei mir greift, was ja den Künstlern gar nicht absprechen soll, dann geht es ja um ein ganz subjektives Gefühl. Und ich habe mir jetzt, am Sonntag habe ich ein bisschen davor, habe ich mich dann in Ruhe hingesetzt und habe mir die Playlist durchgehört. Und dann war ich noch bei Rap Caviar und so. Und insgesamt muss ich sagen, sind da Songs überall dabei gewesen, die ich auf einmal richtig gut fand. Ich habe mir Oleg Sash angehört, wie hieß sein Song nochmal?
Jumpen. Das
ich gedacht, das fand ich Jumpen, auch gut. Genau. Und ich weißt du, was ich original für ein Gefühl hatte? Ich bin in der Recherche, lese irgendwas von Eminem und ja, es ist ein vielleicht schon ein paar Mal benutzter Vergleich. Aber ich hatte voll dieses, okay, Oleg Sash, der Eminem Deutschraps, so der hier wieder irgendwie sich beweist und den nächsten Song und so. Und der kommt aber gut, so der hat richtig funktioniert, der hat richtig Spaß gemacht. Ich war richtig angetan von der Nummer, hatte viel, viel Freude dran. Ich kann gar nicht genau
im Detail
sagen, warum. Es gibt bestimmt auch Zeilen da drin, wo wir bestimmt jetzt drüber diskutieren könnten oder die ein bisschen schwierig sind oder so. Aber nee, es war einfach nur ein guter Song.
Ich hab auch das Gefühl bei Olex, dass das jetzt, dieses Projekt mit Hell Yes, was er jetzt angeht, wo so die ersten Sachen kamen, Quarantäne und Jumpen und so. Ich meine, ich kenne kaum einen Rapper, der einen höheren Output hat als Oleg Sash. So.
Nee, definitiv. Ne, ja,
das
genau.
Es ist wirklich krass. Und vor allen Dingen auch, wenn man mal so hört, wenn man sich mal so mit Management und so weiter unterhält, was der noch alles in der Hinterhand hat. Also da hörst du so Dinge, dass er schon für die nächsten Jahre Alben durchgeplant hat oder so oder fertig und Platten rumliegen hat und der muss auf Hunderten von Tracks rumliegen. Also Oleg. Und bei diesen, und da kann man natürlich auch mal vielleicht den Faden verlieren, wenn du dann ein Album machst mit 20 Tracks und davon sind 17 verschiedene Produzenten, da merkst du dann, okay, das ist eine Zusammenstellung an Kram, den ich gemacht habe, aber bei diesem Hell Yes Projekt habe ich den Eindruck, dass das auch sehr zusammenhängend ist, dass das halt ein sehr rundes Ding ist und dass er sich da auch sehr drin verliert und dass er halt Spaß dran hat, mit denen zusammenzuarbeiten, weil er sich da auch richtig drauf freut. So,
und ich glaube, das ist dabei der entscheidende Faktor. Dieses Zusammenarbeiten und vor allen Dingen auch zulassen, dass man das zweifelsohne Talent von Oleg Sash nimmt und es eventuell ein bisschen anders platziert oder etwas, ein bisschen was anderes draus macht. Und das ist so ein Gefühl, das ich beim Hören dieses Songs schon habe.
Ja.
Hast du noch einen Zusatz? Ich will ja eigentlich zu einem anderen Song. Wir reden schon so viel über den einen, der nur zu der Liste gehörte. Dann auch dieses Emotions von UFO. Das ist ein richtig guter Song. Ich muss auch sagen, ich glaube, es gab kein Release in den letzten, also bei wie viel, also Redaktion, Frage, wie viele Releases hat UFO 361 in den letzten 5 Jahren gemacht oder 6 Jahren?
Sehr
bestimmt
viele.
10 oder so. Und es gab original, glaube ich, keinen, wo mich wirklich viel getriggert hat. Dieses Album höre ich sogar ganz, ich habe es schon einmal durchgehört jetzt, das höre ich sogar ganz gerne. Und vor allen Dingen gibt es Nur so, oder wie der hieß, dieser Song, womit er das alles eröffnet hat, den fand ich gut. Emotions, jetzt finde ich auch sehr gut. Ein sehr guter Song. Kommt auch an dem gleichen Tag raus. An dem gleichen Tag kommt Haftbefehl mit 1999 Part 5 raus. Gänsehaut. Hm. Und wahrscheinlich viel mehr durch dieses Interlude, wenn der größenwahnsinnige Haftbefehl sich mit ich sehe hier gerade 4 Studioalben hat UFO gemacht. Ein Kollabo-Album, genau.
Mit Ezel, das Mixtape, ja.
Ja, also viel. Aber Haftbefehl hat das halt nicht alles gemacht und der hat
3 einen gewissen Mixtape. Größen. Nuri listet alles auf. 4 Studioalben, ein Kollabo-Projekt, 3 Mixtapes, eine EP.
Und das alles in 4 oder 5 Jahren.
Krank.
Inklusive einem Rücktritt. Aber Haftbefehl, 1999, Part 5, sehr, sehr, sehr gutes Nummer. Wie gesagt, das Intro allein, dieses Interlude dazwischen ist allein schon absurd gut. Ich finde, der Elias-Song, obwohl ich dem Typen noch nicht so ganz so ein bisschen zu größenwahnsinnig für meinen Geschmack, aber ich finde das alles schon, der hat mir gefallen. Aber auch in den USA, wir haben vorhin schon über Travis Scott, The Scots gesprochen. Ich bin ja mehr so, im Moment mehr so darauf, mich so von amerikanischen Sounds berieseln zu lassen, so das Juice WRLD-Ding, dieses Righteous, genau so, also krass, also auch wieder ein Künstler, den ich davor vielleicht gar nicht so, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die ihn als ein Hero für sich vorher entdeckt haben, aber immer punktuell Songs da sind, die ich cool finde und hier so, ne, Rest in Peace, aber schön und schade, also gute Nummer, aber, und das ist so das Entscheidende, was für mich wichtig ist, warum ich darauf hinweisen möchte, ist, dass in diesem ganzen progressiven neuen Sound, Superstars hier, Erfolge da, Millionendeals, XYZ, setzt sich Tony L. hin und macht einen Song darüber, dass DJs keine Jukebox sind. Und ich möchte, ganz ehrlich, ich möchte, dass deshalb das dieser Song ist, dem ich heute den Raum gebe, dass es mein Song und mein Mitbringsel für diese Woche ist. Ich hab die anderen auch alle erwähnt, um zu zeigen, dass ihr bitte auch mal versteht, wie es bei mir musikalisch zugeht, dass ich das alles fühlen will, mag und trotzdem mein Herz aufgeht, wenn ich Tony L. dabei zuhöre, wie er Video in Paris dreht, Bewegungen, Bildszenen, alles krass darauf abgestimmt ist, was er auch sagt. Also ist künstlerisch sehr viel Anspruch in das Ganze, um dann DJ-Legenden aus der ganzen Welt, glaube ich, sogar zu droppen und die ganze Zeit unter Hook zu erzählen. Ja, vielleicht spielt er deinen Song noch, aber DJ ist keine Jukebox. Respekt und Liebe genau dafür, weil es 2020 in der neuen Generation niemand mehr interessiert.
Ich fand das Video richtig fresh.
Ja, oder?
Ja. Produziert von Figup auch, ne?
Ja, Mann, Alter, irgendwie ist das schön. Das ist so.
Hook war nicht so meins, das war mir dann zu viel Red Kitsch, ehrlich gesagt.
Ja, da haben die 90er angerufen und wollen ihre Hook wieder haben.
Hast du gehört, dass Bass einen Shoutout bekommen hat?
Oh, den habe ich übersehen.
Ja, er hat gesagt, oh, warte mal. Keiner hat auch einen ganz absurden Shoutout bekommen, so ein Insider, glaube ich. War irgendwie Bass richtig krass an der Frisbee damals. Klingelt es da bei dir schon?
Ja,
keiner wirft die Frisbee so wie Bass oder so. Ich muss vielleicht nachgucken. Nee, die Lyrics bestimmt noch nicht bei Genius.
Ich guck mal nach. Ich schreibe ihm gleich mal. Ich frage ihn mal. Also höre ich mir gleich nochmal an.
Vielleicht hat er auch Plattenteller gesagt und ich verwechsel es gerade. Aber das war wirklich witzig. Ich musste schmunzeln.
Aber Leute, dieser Song, ihr werdet ihn nicht fühlen, er ist euch zu alt, aber bitte gebt ihm die Chance erst, denn das ist Kulturgut. Tony L. ist Kulturgut und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir ihn einmal hier positioniert haben. Genau wie das, was wir in den Hausaufgaben machen, denn die kommen jetzt. Die Hausaufgaben sind insofern eine sehr schöne Sache, als dass sie schon Dinge rausholen, die mir so nicht geläufig waren, wenn es von deiner Seite kommen muss. Und ich muss sagen, dieses Ding von Alpha Mob und Donatello ist geil.
Ja, das hat dir gefallen?
Ja, Keep Pimpin' This Straight. Ich kann nicht mal genau sagen, warum ich den Sound früher nie gefühlt hätte.
Mhm.
So, das ist ja alles so, das ist ja Südstaaten, das ist irgendwie, ich lasse ihn gerade nebenbei noch mal ein bisschen auf den Ohren laufen, sehe ich gerade. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu laut ist. Ja, ist ganz geil, so ein bisschen nochmal das Gefühl dafür zu kriegen.
Ja, es ist sehr Memphis-lustig, ne?
Ja, genau. Und ich glaube, wenn ich das Ding früher mehr zugelassen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich voll auch auf Memphis-Sounds und so gewesen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich über die Zeit erst jetzt dazu komme, zu fühlen, was alle daran so geil finden. Mhm. Wir haben ja auch ein Projekt in Planung gehabt. Ich hoffe, das findet noch statt, das uns dahin bringt. Ich freue mich da wirklich wie ein kleines Kind drauf, weil ich das Gefühl habe, dann auch noch den Sound mehr zu verstehen. Alpha Mob und Donatello scheinen das ja voll in sich aufgesogen zu haben. Alpha Mob, Hamburger Produzent, ne, um das mal klar zu machen.
Ist auch einer der krassesten für mich, der das hier in Deutschland macht. Der ist auch sehr verworren in der Tape-Kultur, so die in Memphis ja auch noch sehr groß geschrieben wird. Und ja, sehr lieber Kerl. War übrigens auch mit in Luxemburg dabei, wo wir schon letzte Woche drüber gesprochen haben.
Genau, freue ich mich auch sehr drauf. Das Ding ist von wo kommt das? Surfer von 2.
Ja, genau. Das ist eine Trilogie, die er rausgebracht hat. Letztes Jahr kam Spotify Funk 3.
Und ehrlicherweise Releases, die ich kaum mitgekriegt habe. Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern, glaube ich. Aber das ist auch wahrscheinlich in der Flut, dann geht das bei mir unter. Und das ist schade. Denn ich möchte hiermit darauf hinweisen, dass man unbedingt seinen Sachen mehr Gehör schenkt.
Das ist auch etwas nischig, muss man fairerweise sagen, ne, was er da macht. Das ist nicht gerade für die breite Masse gemacht, auch wenn er so einen kleinen Untergrundhit hatte, sage ich mal, mit Tidal, Schwedische Gardinen. Aber ja, das ist schon, also ich glaube, es wird dir sehr gefallen, wenn du dir seine Reihe da mal gibst. Das ist einige Tracks, ne, er arbeitet mit auserwählten Leuten zusammen, wie Donatello zum Beispiel. Sind auch viele Instrumentals dabei, die einfach nur mit Cuts und Samples dann als Hook funktionieren.
Aber sehr viel Liebe für den Sound und sehr konsequent in der Umsetzung, habe ich das Gefühl. Ja. So, und ich glaube, das macht es sehr nischig, wie du gesagt hast, aber für mich auch sehr liebenswert. Und ich spüre, vor allen Dingen, wenn man sich den Typen dabei so anguckt, passt das gar nicht so. Dazu ist er eigentlich ein Tick zu lauchig und die sehr hohe Stirn, um hier so den krassen, harten, ne, keep pimping straight Typen zu memen, aber ich feiere das, ich hab Bock drauf.
Ey, er ist einer der, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, er ist einer der entspanntesten Menschen, die ich so kenne und sehr schätze. Wir haben eine Zeit lang zusammengearbeitet und er ist ein reiner Lebemann. So, aber so in laid back. Es ist jetzt nicht so, dass er mit Champagne um sich wirft und so, gar nicht auf diese Dings, sondern er weiß schon, wie er sich alles so gemütlich macht. So.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich mag das. Ich habe den als sehr sympathischen Typen auch kennengelernt. Insofern meine Liebe und mein Gruß raus. Ich werde mir das alles nochmal geben, ich habe da Bock drauf.
Was sagst denn du zu Donatello? Ich finde es so krass, wie er so rappt. Das ist wie so nochmal, als wäre er so ein richtiges Instrument einfach, wie er darüber fegt.
Ja, also da habe ich jetzt nicht so, da ist jetzt nicht so was hängen geblieben, dass ich das Gefühl hatte, das ist besonders toll. Ich finde dieses, wie beschreibt man das? Das ist ja melodisch. Mhm. Dieses Melodische, das fühle ich, aber es ist jetzt das. Ja, gut, doch, du hast es eben als Instrument beschrieben, ne? Ich glaube, das bringt es wahrscheinlich schon am ehesten auf den Punkt, aber es hat mich nicht so getriggert oder so, dass ich jetzt so gedacht habe, okay, krass, dazu war diese leicht quäkige Stimme dann für mich doch eher ein bisschen abturnend, aber es läuft gerade nebenbei wieder auf dem Ohr hier und ich spüre, dass das, deswegen bin ich auch so, ich höre quasi nebenbei nochmal zu, das ist schon, das passt.
Ist auch ein guter alter Oldenburger Bruder.
Ja, daher wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, das Intro an sich, einfach nur wie sie da in der Hochhausecke sitzen und an der Spiegelwand und so und dann kommt der Sample und so, das ist da hat er mich gehabt. Das ist fast wichtiger als der Rest des Songs dann.
Okay, geil.
Ja, war geil. Ähnliches gilt übrigens auch für den Song, den ich dir ausgesucht habe. Ich bin gespannt, wie er bei dir angekommen ist.
Ja, du hast mir Time for Some Action gegeben von Redman. Und Ja, also.
Ja, wenn ich Gutes zu sagen habe, sage ich lieber gar nichts.
Das stimmt nicht. Ich habe da schon genug zu sagen. Ich habe auch die ein oder anderen Zeilen gehört, die gerne und häufig noch in anderen Songs verwendet werden, jetzt so für Cuts oder sonst was. Ist aus seinem Debütalbum, oder? 92. Und krasse Energie, also er hat richtig krank Bock zu rappen auf jeden Fall. Ist von Eric Sermon produziert.
Eric Sermon.
Sermon, ja, die Betonung.
EPMD.
Ja, und man sieht auch schon, wenn man sich das Video anguckt, da war schon richtig Budget hinter. Ne? Vielleicht kannst du mich da ein bisschen aufklären, wie groß das dann schon war für sein Debütalbum und wie viel Plattenindustrie da schon dahinter steckte, das weiß ich gerade nicht, aber das sah schon alles sehr professionell aus, ne? Und er hat ja auch.
Ja, also ich finde, das ist schon ein relativ normales 90er-Jahre-Video. Die werden schon immer ganz gute Deals gehabt haben, weil es halt sofort international war, was sie gemacht haben. Die Releases mussten auch funktionieren, aber es ist halt auch trotzdem Hood, ne? Also das siehst du, Studioaufnahmen in der Hood unterwegs sein, das ist gerade Anfang der 90er ein typischer Look für Videos aus der Zeit, der aber genau diese Kapuze hoch, ich gehe durch mein Viertel-Attitude versprüht, die überall dann auch in Deutschland gut funktioniert hat, wenn du dich nur darauf angelassen hast. So.
Er rappt mir ein bisschen zu, also es ist sehr wild, was darauf passiert. Also es mit sehr viel Power und Energie, aber er lässt kaum Pausen. So, das treibt einen natürlich auch. Da denke ich dann zum Beispiel gerade, das ist natürlich jetzt ein wilder Vergleich, aber ich denke da so an Chelo und Abdi, an so an Hektiks. Weißt du, da gibt es gar keine Pausen. So, die rappen einfach durch. Nicht mal ein Atmer dazwischen, hat Materia damals gesagt. So, das hat ihn so auch so fasziniert. Und das erkenne ich auch bei Rapman wieder, dieses Phänomen, dass mich das irgendwie kriegt.
Ja, fühlst du das oder nervt dich das?
Es war mir gestern, als ich mich nochmal damit beschäftigt habe, ein bisschen anstrengend, aber ich fühle es auch auf eine Art. Also ich finde es alles andere als schlecht. Ne? Also, aber ich glaube, ich kann dann mit den anderen Sachen, wo er so ein bisschen geordneter ist, ein bisschen mehr anfangen. So, aber was ich habe da noch ganz geilen Funfact zu gefunden. Und zwar hat Mike Tyson den Song.
Das wollte ich bringen. Ich wollte dich nämlich, wo du das erzählst, ich wollte dich fragen, kannst du dir, mit welchem Gefühl würdest du so über die Straße gehen, wenn du den auf den Kopfhörern hast?
Muck mich besser jetzt nicht an, Alter.
Ja, genau das, oder?
Schlüsselbund in der Faust geballt.
Ja, genau, so, du gehst dann und dann gehst du Kopfdings auf, so, und dann Kapuze auf und dann so. Und damit ist Mike Tyson Anfang der 90er immer wieder in den Ring gekommen und hat dann, das war seine Einlaufmusik, damit ist er dann in Las Vegas immer rein in die Halle, rein in den Ring, 30 Sekunden später wieder raus aus dem Ring.
Genau, er war nämlich auch
relativ regelmäßig.
Er war ja auch ein, zwei Mal im Knast, Tyson, und ich glaube, nachdem er im ersten Mal im Gefängnis war, ich glaube aufgrund einer Vergewaltigung, die er bis heute vehement bestreitet, kam er dann das erste Mal nach dem Knast, als er wieder einen Profikampf bestritten hat, kam er 95 mit dem Song Time for Some Action in den Ring. Der ist ja auch direkt
95, ja, ist krass. Okay, ja,
also drei Jahre nach Release. So. Und das wurde auch bei den Simpsons aufgegriffen. Also da gibt es auch einen Boxer, das war nicht Tyson, vielleicht haben sie die Rechte nicht claimen können, aber ist auch ein Boxer mit dem Song eingestiegen in den Ring.
Und, aber der sah ihm recht ähnlich, der Boxer.
Ja, da gehe ich auch von aus. Und dann gibt es auch diverse UFC-Fighter, die mit dem Song in den Ring steigen, aber das bietet sich natürlich auch an, weil direkt zu Beginn ja auch Let's Get Ready to Rumble durch den Song halt, wenn ich das richtig Erinnerung habe. Vielleicht ist es auch nur eine Videoversion, ich habe es mir nur als Video angeguckt.
Ja, so oder so, ne? Also ich glaube auch, das Let's Get Ready to Rumble ist, glaube ich, auch. Nee, ich weiß das gar nicht, aber auf jeden Fall dieses Time for Some Action. Direkt mit der Hook rein, mit dem Vocal Sample, Cypress Hill Vocal Sample da drin und dann Vollgas, so, das ist schon, sagen wir so, das hat mich auch einige Male Richtung, um damit den Kreis zu schließen, den du am Anfang hattest, zur Schule montags morgens geprügelt, um meinen Scheiß zu machen, so, okay, sonst wäre ich nicht klargekommen. Ich kann mich so noch gut daran erinnern, wie ich mit diesem Song auf den Kopfhörern todesmüde aus dem Bus ausgestiegen bin und dann musste ich zur Schule, dann gehe ich die letzten Meter Richtung Schule, mach den Song an und okay, scheiße, da müssen wir jetzt durch. Time for some action. Los geht's. Und dann so Kopfnicken und dann war ich da. Hoffentlich geht's euch genauso da draußen, so wenn ihr das jetzt gehört habt. Ne?
Ich hatte, immer die 128 Megabyte USB-Sticks. So, da hatte ich dann meine Mucke drauf und bin aus dem Bus gestiegen.
Geht. Hausaufgabe, was, also meine kennst du ja schon, erzähle ich gleich noch was, aber was kriege ich von dir? Oder soll ich kurz? Ich fange zuerst an.
Halt nochmal fest, für mich und für alle anderen.
Genau. Massive Töne, Album Kopfnicker, Song Nichts nutzt. Und ich gebe jetzt schon vorweg, für mich der wichtigste Song, ganz persönlich wahrscheinlich der wichtigste Song aus der Zeit.
Für dich ganz oder privat. Für sie? Für die Töne?
Für mich ganz privat.
Okay, krass. Da bin ich gespannt, ob du die Geschichte dazu erzählen wirst oder nicht. Was gebe ich dir denn mit? Pass auf, jetzt ganz aus dem Bauch raus, ohne großartig drüber nachzudenken. Wir hatten auch schon vor ein, zwei Wochen die Gloomy Boys. Scheißegal, ich gebe dir Casper mit, weil ich gerade so auf moderne Rapper auf Boom Bap Beats denke, mit halbe Mille.
Schön.
Kriegst du, glaube ich, nicht auf Spotify, sondern nur auf YouTube.
Nee. Es ist ja eine Dankessagung, ne? Aber
genau.
Finde ich, habe ich Bock drauf.
Okay, gut.
Schönen Gruß an die Redaktion. Ich brauche auch die Informationen über das Original.
Da weiß schon jemand ein bisschen was über den Song.
Nuri, du weißt, wovon ich rede. Danke, Kevin. Das war Backspin Stammtisch. Ihr solltet bitte fleißig in den Kommentaren mit uns darüber sprechen und austauschen, was ihr zu sagen habt zu unserer Folge. Dann werden wir versuchen, nächste Woche ein bisschen davon was reinzunehmen, um euer Feedback hier mal zu verarbeiten.
Ja.
Und bis dahin.
Sorry, dass wir am Anfang ein bisschen müde waren.
Ich bin jetzt müde. Vorhin war ich nicht so müde. Jetzt bin ich richtig müde.
Ja, ich bin jetzt am Start. Jetzt kann ich in den Montag starten endlich.
Nee, ich muss jetzt mal, ich lege mich einen Moment hin. Ach nee, scheiße, gleich gehen die Meetings los. Egal. erstmal, Leute, macht's gut. Das war Backspin Stammtisch. Bis bald.
Ciao.